Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen an alle, die hier mit dabei sind. Ich freue mich, dass wir uns in dieser Runde wieder treffen. Hier haben wir Rabea, wir haben Christoph, wir haben Esther und mich, bescheiden. Ich möchte euch willkommen heißen zu unserem heutigen Thema, Gott kennen oder ich könnte auch sagen, Gott kennenlernen. Und wir werden am Anfang gemeinsam beten. Unser treuer Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass wir sowas sagen können, wie dass wir dich kennen dürfen, obwohl es wahrscheinlich nicht wirklich wahr ist. Lieber Gott, hilf, dass wir hierin immer weiterkommen auch und lass auch die heutige Gesprächsrunde ein Meilenstein dabei sein. Amen.
Amen.
Ich war unlängst in einer Religionsstunde mit 12-Jährigen und ich habe ihnen die Überlegung gegeben, was kann man tun, damit man Gott kennenlernt. Und die 12-Jährigen waren nicht verlegen um einander, sie haben zuerst ein bisschen geschaut, aber sie haben gesagt, ja, also das hängt mit der Bibel zusammen. Mit der Bibel zusammen. Und wenn wir unseren Eingangstext hier anschauen, Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn es also darum geht, muss dann die Frage erlaubt sein, wie macht man das und welche Rolle spielt dann die Bibel dabei? Lasst uns darüber am Anfang ein bisschen nachdenken. Wie macht man das, Gott kennen, Gott kennenlernen? Wie geht das?
Also vielleicht kann man schon mal sagen, wie es nicht geht oder was nicht reicht. Mhm. Weil ich glaube, für viele Menschen ist so diese Idee, na, ich lese die Bibel, dann lerne ich etwas über Gott.
Ja.
Jetzt kann ich mir einen Wikipedia-Eintrag zu Angela Merkel oder irgendeiner berühmten Persönlichkeit sehr gut durchlesen, kann vielleicht eine Biografie lesen und dann weiß ich viel über sie. Aber ich kenne die Person trotzdem nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen, dass wir allgemein Gott so kennen, weil wir halt die Biografie gelesen haben. Ja, wir haben die Informationen, wir wissen, was passiert ist. Aber ich glaube eigentlich, dass Jesus hier noch was anderes meint als nur so ein Kennen von Fakten. Ja, also Bibel ja, aber das darf nicht so an der Wissensoberfläche bleiben.
Also ich nehme dich so wahr, dass du sagst, eigentlich geht es schon darum, dass wir von der Bibel ausgehen, aber die rein intellektuelle Erkenntnis dessen, was da drin über Gott steht, reicht nicht.
Das reicht
nicht. Das ist der Punkt. Ja, was brauchst du dann noch?
Ich habe jetzt spontan diesen Gedanken gehabt an diesen Aufkleber, Gott kennen ist Leben. Mhm. Das ist ja sehr vieldeutig. Und Gott zu kennen oder Gott kennenzulernen, ist für mich dieses Leben und wie man lebt, kennenzulernen. Mhm. Also es ist das Leben, das heißt, es gibt mir auch das Leben. Mhm. Also dieses Gott kennen bedeutet für mich zu leben. Mhm. Und das ist irgendwie für mich dieser Hintergrund. Und weil du fragst, wie wir das machen können, oder wie man das macht, es ist im Prinzip dieses Interesse daran, Leben zu haben und zu bekommen. Das bringt einen dazu, Gott kennenzulernen, finde ich.
Wenn also, du einfach im Leben fragst.
Genau, wenn du die Lebensfragen stellst.
Ja, wenn man diese Fragen stellt, dann kommt man automatisch auf die Idee, nach Gott zu suchen. Mhm. So in dem Sinn. Oder dass man auch im Leben Gott erkennt, obwohl das ein schwieriger Punkt ist, weil viele Leute würden das Gegenteil sagen, nicht?
Genau.
Das Leben bringt sie von dem Gedanken überhaupt weg. Das haben wir auch, nicht? Ich kann mich an meinen Opa erinnern. Ein Opa. Ich war noch ein kleiner Bub, als ich mit ihm zusammen war. Der hat gesagt, wenn es Gott gibt, ich zitiere, bitte seid nicht schockiert, dann muss er ein Verbrecher sein. Der war im Zweiten Weltkrieg. Steht ja der hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht, der hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Für solche Leute, du hast auf der einen Seite die, die sagen, da habe ich Gott gefunden. Und du hast andere, die sagen, mit der gleichen Überzeugung, da ist mir jede Idee an Gott vergangen. Mhm. Das ist ja furchtbar eigentlich. Mhm. Mhm. Wirklich furchtbar.
Für mich hat es ganz viel damit zu tun, zu erforschen, wie jemand denkt. Also wenn ich jemanden kennenlernen will, dann will ich rausfinden, wie er denkt. Und bei Gott geht's mir eigentlich auch so. Und die Bibel gibt ja so viele Möglichkeiten, Gottes Denken, Gottes Gedanken nachzuvollziehen und zu gucken, was sind seine Motive. Und ich glaube, darüber können wir ganz viel über Gott erfahren und Gott sehr gut kennenlernen. Obwohl die Bibel ja auch sagt, meine Gedanken sind viel zu groß, viel zu weit, viel zu tief, das könnt ihr gar nicht erfassen. Mhm. Aber wir müssen es trotzdem mit der Bibel probieren. Gott will es ja, dass wir es probieren. Und deswegen hat er uns ja so viel Schrift hinterlassen oder gegeben, dass wir da auch eintauchen können. Und dann kommen wir auch, glaube ich, hinter solche großen Fragen, wie Gott Leid zu lassen kann, indem wir seine Motive, sein Denken noch ein bisschen tiefer forschen.
Und darum ist es ja so wichtig, dass wir es nicht nur, dass wir uns nicht nur auf eine Säule verlassen. Ja, du sprichst von deinem Opa. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er hat nicht alles gelesen und studiert. Nein, und sich er hat es vom Hörensagen, er hat es von seinen Erfahrungen abgeleitet. Das kann eine Schiene der Gotteserfahrung, des Gott-Kennenlernens sein, die Erfahrungen, die man macht. Aber wenn es die einzige ist, werde ich sie wahrscheinlich falsch deuten. Es geht auch uns so. Ja. Wenn wir nur aus unserer Erfahrung heraus Gott kennen, selbst als Christen, wenn wir die Bibel weglegen, wenn wir nicht mehr uns dadurch verbinden mit dem, was Gott über sich selbst sagt, wie du sagst, ja, wie er sich selbst beschreibt, dann werden wir wahrscheinlich auf eine Schiene kommen, die nicht mehr Gott ist.
Mhm. Also sagt
darum mir, braucht man beide Säulen.
Ja, also, genau. Und ich denke, dass die eigentlich sogar zusammengehören. Mhm. Dass wir die Dinge, die wir lesen, auch selbst wenn wir die Dinge quasi verstehen, wie jemand denkt, dass wir letztendlich ihn ja nur dann kennenlernen, wenn wir auch tatsächlich zu ihm hingehen. Also ich habe gerade das Eingangsbeispiel von Angela Merkel und dem Wikipedia-Eintrag gesagt, mein Opa hat tatsächlich mal Angela Merkel kennengelernt. In einer Waldkapelle. Ihr Vater war ja ist Pastor. Und er hat sie gesehen, drei Reihen vor ihm, und er ist dann einfach, wie mein Opa so ist, so, dann hat er die Hand geschüttelt, hat sie kennengelernt. Jetzt natürlich nicht so gut wie vielleicht andere sie, aber der Gedanke dahinter ist, du kannst so viel wissen über eine Person, du kannst vielleicht sogar verstehen, wie jemand denkt aufgrund der Aussagen, aber um sie kennenzulernen, musst du hingehen, die Hand schütteln, du musst quasi wirklich ein Interesse haben. So wie die Jünger, die wollten wissen, wo wohnst du, Jesus? Hm. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir lesen, die Erfahrung, das Denken und so weiter, dass wir das alles nehmen und sagen, Gott, ich persönlich möchte dich kennen, ich möchte die Hand schütteln, ich möchte mal wissen, wie bezieht sich das jetzt auf mein Leben?
Ja, also ich schließe die erste Runde so ab, dass ich sage, wir brauchen die Bibel unbedingt, um Gott kennenzulernen, aber eine rein theoretische Erkenntnis ist nicht genug. Mhm. Gleichzeitig aber alle Erfahrungen, die wir machen, das schließe ich aus euren letzten Kommentaren, muss am Wort gemessen werden. Die Erfahrung, die wir machen, ist nicht der letzte Schluss, aber eine rein theoretische Kenntnis der Bibel ohne Erfahrung mit Gott ist es auch nicht. Mhm. Das heißt also, es muss ineinander greifen. Und das Wort muss aber nach dem Lutherlied, wie heißt das da? Das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben, nicht? Ja. Das muss schon so bleiben. Da hat er absolut recht, unser Martin.
Ja. Darf ich noch was hinzufügen? Bitte. Die dritte Komponente ist für mich die Ansprache Gottes, also die Verbindung.
Da kommen wir dann zum Gebet.
Genau, genau. Also das ist wirklich so ein bisschen diese Kinderstunden-Antwort, aber das wirklich, weil das kann uns dann.
Das ist wesentlich, ja.
In der Erkenntnis, da bin ich überzeugt davon, und in der Auslegung meiner Erfahrungen und in der Erkenntnis der Bibel einfach leiten.
Ist euch schon mal habt ihr diese Autoaufkleber gesehen? Gott ist mein Unterkämmer.
Ja.
Mhm. Auf Österreichisch. Ne? Mhm. Gott ist mein Unterkämmer. Das ist auch, das hat jetzt nichts mit uns direkt zu tun, aber das geht so in diese Richtung nicht. Ich erlebe Gott tatsächlich in meinem täglichen Leben. Und ohne das geht es ja wirklich nicht. Sonst sind wir ja bloß Bibelgelehrte, die Hebräisch und Griechisch können, und das war's dann auch nicht.
Wenn überhaupt, keiner.
Ja. Gut, wir gehen jetzt hinein in diesen ersten Vorschlag hier, dieses Gespräch zwischen Luzifer und Eva. Das ist ein Schlüsseltext, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Verständnis des großen Kampfes überhaupt und auch im Zusammenhang mit der Darstellung Gottes und der Gegendarstellung Gottes, die Luzifer betreibt. Also in den meisten Bibeln ist es einfach überschrieben mit der Sündenfall. Mhm. Aber wir gehen jetzt einfach auf dieses Gespräch ein. Ja? Vielleicht, Esther, darf ich dich bitten um diese ersten 5 Verse aus dem Kapitel 3.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.
Meine lieben Freunde, hat euch schon jemals ein Nichtraucher eine Zigarre angeboten? Noch nie passiert. Hat euch jemals ein überzeugter Antialkoholiker einen Schnaps angeboten? Auch nicht. Das ist ein dummer Vergleich vielleicht, aber der hat etwas ganz Wahres da drin. Was bietet der Teufel hier an? Und was ist eigentlich sein eigenes Problem? Ein Problem, das die Menschen gar nicht haben.
Also ich finde diesen Vers 5 so unfassbar interessant, weil er sagt ja, Gott weiß, und dann führt er das aus, er sagt quasi, Gott weiß, dass es etwas gibt, was gut für dich ist, jetzt in dieser Interpretation. Und das sagt er zwar nicht, aber die Implikation ist, du weißt es offensichtlich noch nicht. Weil wenn du es wüsstest, müsstest du ja nicht sagen. Ja? Also da gibt es etwas, was Gott weiß, was gut für dich ist und du weißt es nicht, ich muss dir es sagen. Das führt zur Schlussfolgerung, es gibt Dinge, die gut für dich wären, die Gott dir vorenthält.
Also der liebe Gott ist ein bisschen neidisch. Ja, das ist so Prometheus, nicht so ein bisschen. Nicht? Der Prometheus ist der Gute, der durch seinen Sündenfall den Menschen was Gutes bringt. Mhm. Das ist im Prinzip wahrscheinlich nichts anderes als eine heidnische Vorstellung des Sündenfalls.
Ja, und wenn er gesagt hätte, Gott ist schlecht, Gott ist böse, dann hätte die Eva ihn angeschaut, also wovon redest du? Er konnte ja nicht argumentieren, dass er schlecht ist, aber er konnte sagen schon mal, alles ist gut, aber es gibt noch ein bisschen was Gutes, was Gott dir nicht gibt. Und ich glaube, das ist so der eigentliche Haken am ganzen großen Kampf. Luzifer hat ja auch im Himmel gedacht, da gibt es irgendwas, was Gott mir vorhat.
Was Gott dir nicht gibt, er dir aber geben sollte und was du, wenn du meinem Rat folgst, leicht kriegen kannst.
Nimm es dir selbst, ja genau. Ja.
Also diese Abkürzungstheologie, nicht, musst nicht lang warten, sondern das kriegst von mir gleich so serviert. Mhm. Schaut mal, ja bitte.
Was ich so befremdlich an dieser Art und Weise finde, wie Luzifer hier argumentiert ist, er kennt Gott ja richtig gut. Mhm. Er war ja so nah bei ihm. Mhm. Also alles, was wir heute besprechen, das weiß er eigentlich noch viel besser, weil er so nah war und kommt dann mit dieser Lüge an Eva heran. Mhm. Und Eva weiß ja nicht, wer ihr gegenübersteht. Und er ist ja sozusagen ein Interner. Er hat ja all die Informationen. Und das führt ein bisschen zurück zu der ersten Frage, die wir vor ein paar Minuten hatten. Diese bloße Theorie reicht nicht. Ja, er hatte die blanke Theorie. Er wusste eigentlich alles, aber er hatte nicht das im Herzen.
Kann man das irgendwie erklären, was da in Luzifer passiert ist? Ich meine, wir kennen die Darstellungen aus dem Propheten Hesekiel, aus Prophet Jesaja, nicht, wo er dargestellt wird. Kann man es irgendwie erklären, wie ein Wesen, das unmittelbar vor Gott steht, das sozusagen als eine Art Erzengel dasteht, der Oberste? Und warum der auf einmal so anders wird, ein solcher Gegner wird, das ist so schwer zu verstehen.
Wenn wir das erklären könnten, dann könnten wir die Sünde rechtfertigen.
Das ist ein Geheimnis.
Deswegen müssen wir passen, oder?
Ja.
Gleichzeitig ist es dieser Luxus des freien Willens, den sich Gott geleistet hat. Ja. Mhm. Gott wollte auf keinen Fall Menschen oder Wesen, Teufel war jetzt kein Mensch, ein Wesen, an sich binden, die das selbst nicht wollen. Und warum Gott dieses Feature eingebaut hat bei uns. Ja, also mein Sohn hat das mal gesagt, er versteht nicht, warum Gott das überhaupt erlaubt hat, so mehr oder weniger, dass man so. Und gerade er, der so ein Freidenker ist, ja. Aber ja, Gott hat irgendwie uns das gegeben. Und beim Teufel war das ja auch. Er war nicht von der Gegenwart Gottes und von dem Wesen Gottes so gebunden, um sich nicht dagegen entscheiden zu können. Aber das ist ein Geheimnis, wie du sagst, das ist ein Geheimnis. Warum Gott das so gemacht hat, fragt man sich.
Und ich glaube, es macht ja auch die Sünde so eigentlich so schrecklich, dass all das Leid entsteht, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Also man wird ja am Ende merken, wenn dann nach den 1000 Jahren, also jede letzte Frage geklärt ist, wenn man plötzlich wirklich weiß, Gott hat in allem Recht gehabt und es gab überhaupt keinen Grund, dann wird man sich fragen, ja, wozu das alles? Wozu das alles? Und das ist ja, das wissen wir in unserem eigenen Leben ja auch. Wenn jemand so einfach ohne jeden Grund irgendwas Böses macht, so, also ohne, dass man irgendwie es nachvollziehen kann, das macht die Sache ja umso schlimmer. Und ich glaube, das ist tatsächlich hier auch, letztendlich auch im Garten Eden ja das Problem. Sie sind mit allem umgeben und trotzdem glauben, ich glaube, das ist der Punkt, sie glauben einfach Gott nicht in den Dingen, die sie nicht verstehen. Weil am Ende ist es ja so, jeder Engel im Himmel lebt aus Glauben. Weil Gott sagt zwar, ich werde immer gut sein, aber die Engel kennen die Zukunft nicht. Du musst immer vertrauen, dass Gott schon gut gewesen ist, dass er gut sein wird. Du musst aus dem jetzigen Sichtbaren immer noch einen Schritt im Glauben weitergehen, dass es so bleiben wird. Mhm. Und als Luzifer das nicht mehr geglaubt hat, hat er sich 180 Grad gedreht. Ich glaube, es war am Ende mangelnder Glaube. Und deswegen ist Erlösung durch Glauben.
Und auch wahrscheinlich nicht nur das mangelnde Glaube auf jeden Fall, aber ich glaube auch, das ist so eine Art wie heißt es in der Bibel an einer Stelle? Der Geiz ist die Wurzel allen Übels. Mhm. Nicht? Das ist altes Lutherdeutsch. Das heißt so viel wie das haben wollen, das für sich selber in Anspruch nehmen wollen. Darin liegt der ganze Irrsinn. Mhm. Und das ist natürlich hier ganz klar gegeben. Der Luzifer will gleich sein wie Gott und der verkauft das den Menschen als die Ware, die sie kriegen, wenn sie eben Gott hier bei diesem Baum nicht gehorchen. Ja. Dass Gott ihnen sozusagen etwas vorenthält. Ist euch aufgefallen?
Vielleicht kann ich ganz kurz da noch einhaken, weil das hat ja wieder zu tun mit dem Gott kennen. Glaube ich, dass Gott das Beste für mich will?
Ja.
Weil wenn ich glaube, dass Gott das Beste für mich will, dann kann ich warten. Wenn ich aber glaube, Gott ist gut, aber er will nicht das Beste, dann bin ich bei der Idee, dann muss ich es mir selber nehmen. Ja, und das ist, glaube ich, das, was er hier ihnen einimpft. Gott mag gut sein, hat sich eine tolle Garten Eden gegeben, aber er will nicht das Beste. Da gibt's noch so ein Delta, so was extra. Und dann kommst du zu der Gier, dann kommt dieser Stolz, dann will ich es haben. Aber am Ende ist es, glaube ich, ein mangelndes Verständnis über die Liebe Gottes.
Ich meine, die Tragödie ist, dass praktisch die ganze Menschheit heute so gestrickt ist.
Mhm. In der Bibel gibt es so viele Geschichten über diesen Sachverhalt. Ja. Ja.
Die Psychologie, die wir haben, das ist alles rund um dieses Phänomen gestrickt. Mhm. Ja. Fällt euch auf, wie er das macht hier mit dem, wie er das Gespräch manipuliert die ganze Zeit? Nicht? Stimmt das, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Und schon hat er sie im Gespräch.
Und das ist ja blanke Lüge. Also es ist ja richtig ärgerlich, wenn man das liest, dass das überhaupt funktioniert. Mhm. Weil dass ihr von keinem Baum, das stimmt ja nicht. Und das weiß er und sie weiß es. Und trotzdem ist das dann der Anfang dieses Zweifels. Mhm.
Rührt sie auch nicht an, sagt sie. Und die Schlange, das rührt sie nicht an, das ist nicht da in den ersten beiden Kapiteln. Und dann eben, dass halt ihr auch sein werdet wie Gott. Das Arge an der Geschichte ist, dass es ja immer nicht auch ganz falsch ist. Es ist ja schon so, ihr werdet sein wie Gott. Nicht? Das steht ja dauernd da. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ihr werdet sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Ach, das ist eine Tragödie, nicht? Die sich da abspielt. Und ist bis heute so. Hm.
Wo du gerade sagst, dass es, da war Wahres dabei. Also dieser erste Vers ist ja unglaublich interessant, vor allem, weil man ihn eigentlich tatsächlich mehrfach übersetzen kann. In den deutschen Bibeln ist in der Regel so, sollte Gott gesagt haben, von keinem Baum. Ja? Mhm. Das Hebräische kann auch heißen, sollte Gott gesagt haben, dass sie nicht von jedem Baum esst. Das ist aber die Verneinung von alles. Nicht von jedem Baum. Und da sind wir schon bei dem Punkt, dass man sagen muss, ja, das hatte Gott eigentlich genau gesagt. Ich erinnere mich, in Patriarchen Propheten steht, der erste Satz war eigentlich eine wahre Aussage, aber er hatte so einen kleinen Zweifel
mit. Ein Unterton,
ja. Im Hebräischen steht eigentlich nicht mal ein Fragezeichen. Das ist so im Sinne von, ja, Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von jedem Baum essen.
Das würde bedeuten.
Also, das ist so ganz unterschwellig. Total.
Das würde bedeuten, dass wir eigentlich von allem ein bisschen das Gegenteil annehmen müssen, nicht? Also, wenn wir Gott wirklich kennenlernen, dann wird rauskommen, im Gegenteil, er ist nicht missgünstig, er ist nicht neidisch, er versorgt uns mit dem Besten, was er kann und enthält uns auch nichts vor, nicht? So in dem Sinn.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Satan auch in Matthäus zu Jesus kommt in der Wüste, benutzt er ja auch Wahrheit und Lüge und Vermischtes. Und indem er sagt, ihr werdet sein wie Gott, sagt er ja auch etwas, was wir ja eigentlich auch alle wollen und was Gott auch von uns will. Die Bibel sagt, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Mhm. Wie unser ganzes Leben als Christen ist doch danach ausgerichtet, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Mhm. Und ja, eigentlich ist das ja unser größtes Ziel, unser herrster Wunsch, dass wir Schritte zu Jesus machen und immer mehr werden wie er. Nur er hat das so verkehrt und völlig falsch aufgehängt.
Mhm. Und vielleicht, ich habe mal in der Bibelstunde gesessen und eine Frau, der ich Bibelstunde gegeben habe, die hat mir, ich habe das doch nie gesehen, sie hat gesagt, ist das nicht merkwürdig? Die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott als etwas Positives und gleichzeitig beschuldigt sie Gott, etwas Falsches getan zu haben. Ja, sie sagt, Gott hält euch was vor, ihr werdet sein wie Gott. Hätten sie das richtig durchdacht mal, die Eva? Sag, Moment mal, das ist ja in sich nicht logisch.
Hätten sie gar nicht so sein wollen.
Ja, genau.
Eigentlich, ja.
Da geht es um die Unsterblichkeit wahrscheinlich. Ja. Nicht der Gedanke, aus sich selbst unsterblich sein zu können. Nicht, denn das ist ja das Problem. Sie brauchen den Zugang zum Baum des Lebens. Mhm. Übrigens, was ja auch auf der neuen Erde so sein wird. Wir werden den Zugang zum Baum des Lebens wieder haben. Das heißt, Unsterblichkeit ist ewig verbunden damit, dass wir Gott treu sind. Mhm. Das muss auch bewusst sein. Und der Teufel kommt dann mit der Idee, das kannst du ganz allein haben. Da braucht ihn nicht dazu.
Das ist interessant. Das ist der Baum der Erkenntnis. Also wir haben ja in Johannes 17 gelesen, dass das wahre Leben, das ewige Leben, dass sie dich, der dein wahrer Gott bist, erkennen.
Ja.
Das ist eine andere Erkenntnis, die angeblich auch zum ewigen Leben führt.
Ja, also man könnte auch sagen, nach allem, was wir bis jetzt schon haben, der Teufel ist im Prinzip der versucht, Gott zu imitieren. Er will tatsächlich selber Gott sein, wie der Prophet Jesaja sagt. Mhm. Er versucht, Gott zu imitieren. Gut, jetzt haben wir als eines der ersten Attribute, die Gott zugesprochen werden, seine Heiligkeit. Die Heiligkeit Gottes. Was ist damit gemeint? Nicht? Mhm. Und da kommen wir dann schon drauf, wenn ich sein will wie Gott und ich bin aber Luzifer, wie läuft das dann mit der Heiligkeit? Worum geht's da? Was ist das überhaupt? Ich meine, niemand wird sagen, Sankt Luzifer, das gibt's nicht. Also was bedeutet das? Heiligkeit. Was ist das für ein Konzept?
Ein Vers, der mir die Woche sehr gut gefallen hat, war in 1. Samuel 2, Vers 2. Mhm. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Und das wie ein Fels sein und das Heiligsein, das ist ja so ein bisschen parallel gestellt. Und ein Fels ist etwas, was unveränderlich ist.
Ja.
Das steht einfach da, das ist stark, das ist einfach bumm, in der Landschaft.
Da passiert nichts.
Ja. Passiert nichts. Und ich glaube, und das ist auch die Botschaft so ein bisschen aus dem Vers, Gott ist immer derselbe, gestern, heute, morgen. Gott ist ein Fels, auf den du stehen kannst, auf dem du nicht wanken musst, auf den du dich verlassen kannst. Mhm. Aber natürlich hat das ganze Konzept von heilig noch mehr Aspekte, aber das ist einer, der mir gut gefallen hat diese Woche.
Das kommt ja auch im Propheten Jesaja vor, nicht? Dieses, wo die Engel nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Herrscharen. Mhm. Also, das ist schon ein starkes Konzept. Das ist nicht irgendwas, ja?
Ja, es ist für mich jetzt unglaublich, auch in dieser Woche war ja dieser Vers in 3. Mose 20, Vers 26, dass Gott sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig ist. Mhm. Und wir sind uns alle einig, dass wir nie so heilig wie Gott sein werden. Das und jetzt ist das Ansinnen des Teufels, zu sein wie Gott, ja, das ist ihm ganz wichtig. Und Gott sagt, ich möchte euch so machen, wie ich bin. Also ich finde das so unglaublich, weil er nimmt das als Zweifelspunkt, um Gott auf die Seite zu räumen sozusagen, weil man will wie Gott sein. Und Gott sagt, das ist ja mein Ziel mit euch. Ich finde das eine unglaubliche Offenbarung des Gutseins Gottes gegen das, was Gott schlecht machen will aus Teufelssicht. Ja, also Gott ist genau der, den wir gern hätten.
Mhm. Ja. Der will uns das eigentlich schenken.
Was wir uns gewaltsam nehmen wollen und das aber nicht funktionieren wird.
Ja. Na, die Sache ist ja die, der Teufel wollte die Macht Gottes haben, er wollte die Anbetung, die Position haben, hat nicht verstanden, dass der Erste allen dient. Das ist, und dieser Charakter Gottes, der wird ja daran offenbar. Und du hast richtig gesagt, niemand ist so heilig wie Gott. Das ist interessant, es gibt heilige Menschen in der Bibel, es gibt auch heilige Gegenstände, es gibt sogar einen hochheiligen Altar. Und du hast es gesagt, aber nur von Gott heißt es heilig, heilig, heilig. Er ist die Wurzel. Und wir sind nur heilig, wenn Gott in unserem Leben ist, nicht wahr? Mhm. Und der Luzifer hat irgendwie gedacht, er könnte auch das quasi ohne Gott sein. Er könnte sein wie Gott ohne Gott. Er könnte irgendwie diese Macht haben und diese ganzen Dinge. Und das zeigt uns ja letztendlich, dass ohne Gott wir auch nichts sind. Wir brauchen für alles, brauchen wir Gott. Er ist die Quelle aller Heiligkeit.
Mhm. Und das aber in Verbindung mit einer vollkommenen Freiheit, dass die Geschöpfe, die er geschaffen hat, ich komme auf dich wieder zurück, Esther, das aus freiem Willen annehmen und sich nicht gegen ihn wenden, weil sie nicht anders können, sondern weil sie nicht anders wollen. Mhm. Das ist ja ein ungeheures Konzept. Ein Mensch kann sowas nicht erfinden. Finde ich.
Nee. Und interessant ist auch, dass die Menschen, die Gott zugetan sind, die an ihn glauben, für die ist die Heiligkeit etwas Schönes, etwas, was anziehend ist. Aber die Menschen, die Gott ablehnen und nicht nachfolgen, für die ist es etwas, dass sie sagen, Felsen, fallt auf uns, wir wollen dich nicht ertragen. Ja, je nachdem, wie man zu Gott steht, wirkt diese Heiligkeit.
Das ist ja auch im Volksmund das, was, was heilig ist, ja, ein Heiliger. Also ein Heiliger. Das ist nicht positiv besetzt. Das ist ein Heiliger ist, vielleicht jetzt im kirchlichen Kontext, da hast du die Heiligen, denen man, aber im Normalen, in der Gesellschaft ist der Heilige der Scheinheilige.
Der glaubt,
es ist nicht der Heilige. Genau, der glaubt, er sei besser. Ja, also, wie du sagst, ja, wenn ich nicht das nehme, was Gott mir in der Bibel sagt über ihn, dann wird eben dieses Heiligsein eigentlich zum Negativen.
Hm. Ja. Ihr Lieben, das nächste Thema ist uns dargelegt im ersten Johannesbrief. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, da gehen wir alle hin. Und Rabea, sei so lieb und lies uns die Verse 7 bis 19.
Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der Gott liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat.
Ja, und diese Liebe muss sich dann, wie die nächsten beiden Verse noch sagen, auch äußern darin, dass wir die Menschen, die uns umgeben, lieben. Denn wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir von der Liebe zu Gott gar nicht reden. Ja, also da sind mehrere Themen angesprochen. Und ich schlage vor, dass wir das einfach der Reihe nach durchgehen. Gleich zu Anfang. Was ist für Johannes der stärkste Beweis für die Liebe Gottes? Das sind die ersten Verse, so 7 bis 12 ungefähr.
Ja, das war es ja schon auch in Johannes 3.
Genau.
Und immer wieder auch zum Punkt macht, Gott gibt alles, was er hat. Er gibt wirklich alles, was er hat. Und das ist ja das schlagende Argument gegen Luzifers Theorie oder Satans Theorie, muss man besser sagen. Gott enthält uns etwas vor.
Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Ganz genau, das ist der Punkt. Er hat wirklich den ganzen Himmel ausgeschüttet. Ja. Und damit, wenn das einmal quasi im ganzen Universum so vollständig am Ende komplett bewusst ist, wird auch, wenn alle sagen, okay, Gott hat wirklich in allem Recht gehabt. Er hat wirklich alles gegeben. Und deswegen ist er der verdiente Herrscher, weil er der größte Diener ist.
Da bin ich wieder bei meinem Gott kennen ist Leben vom Anfang, dass Gottes Liebe uns das Leben gibt. Also das ist eben, er hat den Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen.
Nach dem Prinzip nicht, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und dass es eben dir nicht abhanden kommt. Gott hat uns geschaffen, damit wir leben. Und dieses Leben funktioniert so, dass es ewig Leben bleibt, indem wir Gottes Art, wie er ist, eben auch in uns aufnehmen. Und dass er immer der Erste ist, nicht? Das ist also dieser Gedanke, ich mache jetzt die guten Sachen und dann verdiene ich mir damit etwas, das kommt hier überhaupt nicht vor. Denn Gott ist immer der Erste. Er hat immer schon vor uns gehandelt, hat das immer schon vor uns gemacht.
Das heißt ja für unser Thema, eigentlich müssen wir ja nicht Gott suchen. Er sucht ja uns. Wir müssen ja nicht uns auf eine lange Reise machen und irgendwann, wo Gott sich vielleicht im Universum versteckt hat, sondern er wirkt ja an uns. Der Paulus sagt, er ist ja nicht fern von uns. Wir müssen uns vertasten, aber er ist uns ganz nahe. Das heißt eigentlich, und das ist ja der Punkt auch von Paulus in der Apostelgeschichte, jeder kann Gott erkennen. Es ist ja nicht ein Mangel an Intellekt oder ein Mangel an Möglichkeiten, sondern es ist am Ende die Frage des Vertrauens. Merke ich und bin ich bereit, es zuzulassen, dass Gott tatsächlich an mir zieht, sagt er in Johannes 12. Der Sohn wird alle zu sich ziehen. Wenn er hört, es alle zu sich ziehen.
Aber was du sagst, finde ich extrem ermutigend und tröstlich, weil wir ja oft als Menschen mit unseren Unzulänglichkeiten kämpfen. Ja, wenn wir Dinge vielleicht nicht so verstehen, wenn wir Menschen sehen, die extrem Dinge verstehen. Und gerade Menschen, die vielleicht sich schwerer tun, Dinge kognitiv zu erfassen, was auch immer. Das ist überhaupt kein Thema, wenn Gott uns sucht. Ja. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas bringen oder mitbringen müssen, sondern Gott kommt zu jedem von uns aufgrund dessen, weil wir Menschen sind.
Ja, genau.
Egal wie.
Er hat eigentlich auf so viele verschiedene Weisen gezeigt und zeigt es auch heute noch und wird es auch noch zeigen, dass er unbedingt will, dass wir ihn kennenlernen. Ob das Jesus ist, so wie in diesen Versen, der kam, ob das überhaupt die Bibel ist, die er uns gegeben hat, ob das der Heilige Geist ist. Also Gott investiert eigentlich alles, was ihm möglich ist, damit wir ihn kennen, weil das Band ist ja zerrissen durch die Sünde. Vorher hatten Adam und Eva ganz normalen Austausch mit Jesus und den Engeln und es gab wenige Männer in der Bibel, die face to face mit Gott geredet haben, weil das einfach kaputt war. Ja, aber die Sünde trennt uns von Gott. Aber Gott tut alles, was quasi wo es Möglichkeiten gibt, um das Kennenlernen möglich zu machen. Und das finde ich so erstaunlich. Und das zeigt auch die Liebe, die er einfach zu uns hat, dass er nichts auslässt, keine Möglichkeit auslässt, dass wir diese Chance haben.
Ja, ihm fallen ja immer neue Formulierungen ein. Also, er beschreibt ja eine Tatsache in immer neuen Formulierungen. Und das geht eigentlich ziemlich lang. Ich habe eine andere Frage. Praktischer. Wir haben nicht mehr viel Zeit, müssen wir noch unterbringen. Wenn das so klar ist mit der Liebe Gottes und wir hier am Tisch, wir reden ja so, dass uns das vollkommen klar ist, nicht? Also wir zweifeln ja nicht daran, wir glauben alle, dass das wirklich so ist. Wie erklärt man sich Menschen, die behaupten, dass die Religion ein Wahn sei? Der Glaube an Gott ein Irrsinn sei, dass der Gott der Bibel ein rachsüchtiger, brutaler, liebloser, neidischer Gott sei. Und wenn es überhaupt einen Gott gibt im Universum, ja, warum versteckt er sich so gut, dass man ihn nicht finden kann? Ihr merkt, das sind nicht meine Aussagen, aber ich habe zu tun mit Menschen, die diese Einstellung haben. Und das ist immer eine sehr schwierige Erfahrung für mich, weil ich mir sage, was muss denn da passieren? Was muss da passieren? Und warum fällt es uns so leicht und anderen Menschen überhaupt nicht? Man kann natürlich sagen, ja, wer ehrlich Gott sucht, der wird ihn auf alle Fälle finden. Das glaube ich auch. Aber es ist sehr schwer, mit anschauen zu müssen, wie Leute sagen, also ganz, ganz offen, ich kann mit der Idee, dass es einen Gott gibt, nichts anfangen. Und dann merke ich irgendwann, da habe ich da habe ich, ich meine, ich argumentiere natürlich, nicht? Man kann viel sagen, nicht? Schau die Tatsache, wie der Mensch empfindet, die Sinnfrage, die der Mensch sich stellt. Alles deutet doch darauf hin, dass da etwas sein muss. Hm. Aber das fängt nicht. Hm. Und worum es mir jetzt geht, ist, wie wir mit sowas umgehen, das nicht fängt. Wie verkraften wir das? Gibt es da irgendwas, was wir lernen müssen? Irgendein auswendiges Argument, das da eine Hilfe sein kann? Oder wie seht ihr das?
Mir kommen ganz spontan zwei, oder ein Gedanke ist es eigentlich, sowohl im Buch Schritte zu Jesus als auch im Buch Erziehung gibt es einen Aspekt, der ganz stark betont wird, nämlich, dass wir die Liebe Gottes in der Natur finden. Mhm. Und ich glaube, wer in die Natur geht und mit offenen Augen Gott sucht, so wie Römer 1 es auch sagt, der hat die beste Möglichkeit. Wir sollen mit Kleinkindern in die Natur gehen und ihnen zeigen, an diesen und diesen und diesen Kleinigkeiten kannst du Gott erkennen. Und ist, glaube ich, eine Form der Perspektive, wenn ich so in die Welt schaue oder so in die Welt schaue.
Ja, bitte, sprich.
Also ich denke absolut, rein objektiv gesehen, wenn am Ende tatsächlich alle sagen, jeder hätte ihn sehen können.
Ja.
Was wir aber erleben, was du ja beschreibst, ist die Tat, und das haben wir auch, also ich glaube, all in unserem Leben erlebt. Ich erinnere mich an eine junge Schwester, die, mit der wir sehr gut befreundet gewesen sind. Wirklich, die war tiefgläubig, die hatte es so richtig, also die ist dafür gebrannt und Lebenserfahrungen haben sie dazu gebracht, den Glauben an Gott völlig aufzugeben, also völlig, also sowohl auch intellektuell und
emotional. Das ist komplett erschüttert daneben, oder?
Und diese Erfahrung, das hat mich sehr, sehr weggehauen damals. Die hat mir so ein Stück weit so ein Fenster eröffnet, in wie Gott sich fühlt, wenn Menschen quasi mit all dem, was er tut, es einfach nicht sehen wollen. Und da merkst du auch quasi die Machtlosigkeit, die Ohnmacht, die du hast, angesichts des freien Willens. Ja, das ist keine mathematische Formel, wo du sagst jetzt, aber schau mal hier, zack, 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 jetzt rechne einfach mal durch. Das ist am Ende eine Sache des Vertrauens. Und Vertrauen kannst du nicht erzwingen. Vertrauen kannst du auch nicht mathematisch so gut herleiten, dass du sagst, okay, jetzt vertraue ich. Vertrauen ist Vertrauen. Ja, und das, also ich glaube, was ich jemandem dann raten würde, wäre, das ist was Paulus sagt. Jeder kann tasten. Ja, du musst einfach mal tasten. Und ich glaube, persönlich glaube ich das wirklich, dass jeder, der aufrichtig einfach mal tastet, merkt, wow, da ist was. Aber viele Menschen haben einfach, glaube ich auch, und das geht uns immer auch so, wir haben unsere feste Meinung, wir haben unsere Idee, wir sind vielleicht auch oft in gewisser Weise erzogen worden oder geprägt worden und da bleiben wir. Uns fällt es gar nicht so schwer, mal über unser Tellerrand hinaus zu tasten. Und das gilt auch für uns innerhalb der Gemeinde. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind in der Gemeinde sozialisiert und getauft, aber sie kennen eigentlich nicht Gott. Sie haben einfach sozusagen nur Fakten auswendig gelernt, haben nie sozusagen mal wirklich selbst getastet. Deswegen, also es ist ein Thema nicht nur für Menschen außerhalb, auch, glaube ich, innerhalb.
Ja, würden wir uns einig sein, wenn ich sage, am Ende ist es doch in einem jeden Menschen selber drin, ob er es zulässt, dass er Gott begegnen kann oder nicht. Ob er es zulässt. Mhm. Denn ich kann nicht mir überlegen, Gott will mir nicht begegnen. Das kann ich mir nicht überlegen. Mhm. Dieser Gedanke ist wesensfremd. Aber zu sagen, er möchte mir ja eigentlich begeben, aber der Mensch in seiner Art, und das können wir verstehen, weil wir sind ja selber manchmal so, der kann einfach so schwer nur geführt werden dorthin. Und das ist für uns dann auch wichtig, dass wir das verstehen, wie Gott das macht. Er lässt uns tatsächlich unseren freien Willen. Das ist eine absolute Genialität in diesem Konzept, aber gleichzeitig tut es furchtbar weh, wenn man sieht, wohin der freie Wille einen Menschen führen kann. Und ich plädiere nicht dafür, dass er ihn nicht hat.
Ja.
Ich sehe einfach nur, es ist grausam auf der einen Seite, weil die Sünde uns so kaputt machen kann, den freien Willen ganz falsch einzusetzen. Und wir erleben es und wir weinen auch viel darüber. Das ist ja nicht so, dass uns das, dass uns das nicht begegnet. Ja.
Ein sehr gutes Beispiel aus der Bibel, glaube ich, wo es uns ganz praktisch vor Augen kommt, ist Judas, der Jesus ja wirklich gut 3 Jahre kennengelernt hat und immer neben ihm gelaufen ist, aber er hat das nicht zugelassen, das, was du sagst. Er hat nicht zugelassen, dass sein Herz aufgeht.
Und wie du sagst, Luzifer, ganz am Anfang auch. Der war keiner näher Beispiel, und länger und intensiver bei Gott als er. Mhm. Und er hat sich dagegen entschieden. Also ich glaube, das muss man einfach einerseits akzeptieren in diesem Moment, aber ich muss einfach sagen, ich habe das öfters erlebt. Ja? Mhm. Nicht nur in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, dass Menschen viele Jahre in so einer Meinung waren, dass Menschen sogar von Gott weggekommen sind, ganz intensiv. Und Jahrzehnte später sind sie wieder zurückgekommen. Und am Ende weiß man es nicht. Ja? Und mein Zugang ist immer, wenn ich so Menschen treffe, wo ich dann so verzweifelt argumentelos dastehe, weil man kann es nicht argumentieren. Naja. Es geht. Mhm. Also meine Antwort auf das ist, wenn man das ablehnen möchte, dann kann man dieser Person das nicht argumentieren. Also es geht nicht. Ist einfach wirklich für den Menschen zu beten. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, wenn da nur ein Funke der Gottesoffenheit im Herzen ist, dann wird Gott diesen Funken finden.
Gott wird jeden erreichen, den er nur erreichen kann.
Wir können beten und können selbst so ein Fenster in Gottes Wesen sein. Nicht wahr?
Mhm. Ja. Mein Abschlussstatement bezieht sich auf 1. Johannes 4, Abvers 17 oder 18. Nicht, da heißt es in 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus. Also Johannes sagt, es gibt keine angstvolle Nachfolge Jesu. Mhm. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht hat Angst vor der Strafe. Wer sich fürchtet, ist noch nicht vollendet in der Liebe. Mhm. Also das ist für mich so ein klares Statement. Die Furcht Gottes, nicht fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre. Das ist nicht die Furcht, die Angst macht. Mhm. Denn die wahre Liebe treibt die Angst aus. Also bei dieser Furcht Gottes in der Offenbarung muss es um was anderes gehen. Da geht es nicht um nackte Angst. Aber wenn wir uns überlegen, wenn ich mich vor Gott fürchte, dann habe ich doch tatsächlich ein Beziehungsproblem im Sinne von nackte Angst haben. Mhm. Nicht? Also Gott will offensichtlich, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir vor ihm keine Angst haben. Denkt an den Garten Eden. Die sind ja geflüchtet. Die sind geflüchtet, die haben sich versteckt. Ja. Und Gott möchte, dass wir rauskommen aus dem Versteck und dass wir in eine Beziehung mit ihm eintreten, dass in der Furcht keinen Platz mehr hat. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann sagen können, wir beginnen, Gott zu kennen. Mhm. Ich danke euch ganz herzlich. Esther, bittest du mit uns noch am Ende? Danke.
Unser großer und heiliger und liebender Gott, ich weiß gar nicht, was ich nach all diesen Gedanken sagen soll, weil es immer wieder so klar wird, dass du so weit über uns bist und dass du eigentlich völlig unerreichbar für uns bist. Und trotzdem hast du dieses Erreichen in voller Länge übernommen. Du bist der, der zu uns kommt, der uns liebt, der uns zu dir ziehen möchte. Und Herr, ich möchte dir Danke dafür sagen, dass du dir das leistest. Du bräuchtest es nicht. Du bräuchtest uns alle nicht. Aber du möchtest nicht ohne uns leben. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Erkenntnis ganz tief in unser Herz pflanzt und besonders auch in das Herz derer, mit denen wir zu tun haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Menschen zu dir ziehst, die vielleicht aus Verbitterung dieses Bild nicht sehen können, die in Furcht sind, die in Hass sind, Verzweiflung. Menschen, die wir kennen, für die wir beten, um die wir bangen. Ich möchte dich bitten, dass du das übernimmst. Wir wissen, dass du diesen ganzen Weg gehst. Und ich möchte dich bitten, dass du dich um alle diese Menschen kümmerst, die uns jetzt am Herzen liegen. Ich danke dir für die Erkenntnis, dass du die Liebe bist. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!